Herr Jesus, es ist so gut, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen, auch mit unseren Liedern. Und wir sind entschieden, dir zu folgen, Jesus, weil wir deine Güte erkannt haben, weil du uns gerufen hast, dir zu folgen. Wir danken dir jetzt auch für dein Wort. Herr, es ist so, so kostbar, dass wir dein Wort haben. Jesus, dass das überliefert ist, dass wir das bis in unsere Bibeln hinein haben, was du damals gesagt hast und was auch Bedeutung hat, nicht nur für die Hörer damals, sondern auch für uns heute und auch für die Zeit, die noch vor uns liegt. Danke für dein kostbares Wort. Danke, dass wir nicht verloren sind, nicht lost, wie man heute so sagt, wo die Reise denn hingeht, wie denn so das Ende aussehen könnte, was unser Leben Wert gibt und so weiter. Jesus, wir haben das durch dein Wort und wollen jetzt auch zu Beginn dieser Predigt dir von ganzem Herzen danken, dass wir dein Wort als Anker haben, als Kompass, als Ausrichtung, als Fundament, dass wir eben nicht verloren sind, sondern Orientierung haben bei der Reise unseres Lebens. Danke dafür. Amen. Ja, ein wunderschöner Gottesdienst schon bis hierhin. Und mir ging es heute so, zum einen selbst einfach vor Jesus zu sein, das ist immer so kostbar, so wertvoll. Zwischendurch reflektiere ich dann auch ein bisschen, wie ist das für Leute, die hier im Gottesdienst sind und die vielleicht nicht so vertraut sind mit manchem, was wir hier tun. Und deswegen möchte ich heute einfach mal eine Einladung aussprechen, weil das vielleicht ja auch irgendwie, wie kann das gehen? Also ich möchte mal was Außergewöhnliches sagen, aber es ist eigentlich sehr simpel. Wer Fragen hat, zum Beispiel, was heißt das denn? Die Welt liegt hinter mir. Was heißt denn das, die Welt liegt hinter mir? Ich meine, wir sind ja auch in dieser Welt, ne? Und wir leben in dieser Welt. Was heißt das eigentlich? Das Kreuz ist vor mir. Oder was heißt das, wenn wir in Zungen singen? Also ich kann mich, glaube ich, ganz gut reinversetzen in Menschen, für die das sehr fremd klingt. Also und unser Weg ist, dass wir trotzdem die Dinge natürlich tun wollen, die wir von der Schrift her so sehen, von der Bibel her, in großer Freimütigkeit. Aber wir wollen auf jeden Fall, dass jeder, der sagt, das verstehe ich nicht, was bedeutet das, dass wir auch allen helfen können, das zu verstehen oder auch zu erklären oder dadurch auch selbst ein Feedback zu bekommen, was wir hier vielleicht auch noch besser erklären könnten. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt büro@evangeliumshaus.de. Also es ist ziemlich einfach. Büro natürlich mit UE, das wissen wir mittlerweile alle. Und da könnt ihr auch solche Sachen mal hinschreiben. Und das wird dann entsprechend weitergeleitet, ja, wenn sich das zum Beispiel auf die Predigt bezieht oder Gottesdienstmoderator oder Lobpreisleiter. Und dann könnt ihr einfach mal schreiben. Kann ganz kurz sein. Verstehe ich nicht, was heißt das mit den Zungen? Oder verstehe ich nicht, die Welt liegt hinter mir. Schreibt doch ein kleines E-Mail und dann werden wir uns bemühen, das zu beantworten, das E-Mail oder vielleicht auch besser noch ins Gespräch zu kommen. Aber nur, dass ihr hier nicht sitzt und denkt so, was ist das jetzt? Klar, dass Kirche immer auch ein bisschen fremd ist, wenn man damit wenig Berührung vorher hatte. Das ist ja auch klar. Das ist ja bei jeder Organisation so, wenn man da neu da hinzukommt. Aber das war mir nochmal auf dem Herzen zu sagen. Hölle, was soll das? Teil 2, ihr seht es schon da angeschlagen. Wir beschäftigen uns einen Monat lang mit dem Thema Hölle. Und ich habe da letzte Woche einiges so einleitend zugesagt, das will ich nicht alles wiederholen. Nur noch mal so weit, also das Thema Hölle. Also zum einen, das Wort ist einfach sehr bekannt, das wird auch umgangssprachlich immer wieder benutzt. Das ist ja die Hölle, wird gesagt, ja. Und zum anderen ist es kein Randthema, es ist da in der Bibel und es ist durch die ganze Bibel da. Und es ist eben auch bei Jesus da und es ist auch deutlich bei Jesus da. Und um das Ganze mal einzuordnen, so ein bisschen sachlich, es geht um das Leben nach dem Tod. Es geht um das Leben nach dem Tod und das geht uns alle an. Ja, ich verstehe, wenn man jung ist und gesund ist, dass das Thema vielleicht weiter weg ist, aber das Leben nach dem Tod geht uns ja alle an. Und wo kann man denn Auskunft bekommen über das Leben nach dem Tod? Ja, wo kriegt man da Infos? Und es ist schon so, dass die Kirche, dass die Gemeinde Jesu dazu gesetzt ist, zu bestimmten Themen und gerade auch zu diesen Themen die Wahrheit zu vermitteln. Wer jetzt sagt, wir vermitteln die Wahrheit, dann gibt es vielleicht auch gleich schon wieder Gedanken, oh, wer kann sich anmaßen, die Wahrheit zu verkünden, aber darum kommen wir nicht herum. Und ich liebe das auch, zu sagen, die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, das uns überlieferte Wort Gottes, daraus lesen wir die Wahrheit heraus. Und die Wahrheit gibt unserem Leben Orientierung. Nicht nur, was später mit uns passiert, sondern wenn wir wissen, was später kommt, dann hat das auch einen großen Einfluss auf unser Leben jetzt und hier schon. Also es ist nicht nur so ein Thema, naja, später oder mach das mal im Seniorenkreis. Nein, das ist schon etwas. Und ich glaube, dass sogar gerade dieses Thema, was kommt eigentlich dann, wenn ich sterbe, und niemand weiß ja, wann er stirbt, ja, es kann ja auch ganz schnell gehen, was kommt denn eigentlich dann? Und da ist es die Aufgabe der Kirche, die Aufgabe der Gemeinde Jesu, die Wahrheit darüber zu vermitteln. Und ja, wenn das auch mal schlecht gelaufen ist, heißt das nicht, dass wir es nicht mehr tun sollen, denn woher kommt sonst die Wahrheit darüber? Die kommt nicht in der Tagesschau, die kommt nicht in wissenschaftlichen Studien der Physik oder der Chemie. Also das sind alles andere Bereiche, andere Mandate, die Gott verteilt hat an die Menschheit. Und wir müssen da einfach auch, oder wir wollen auch, und ich will das auch, und ich tue das auch gerne, obwohl es ein schweres Thema ist, denn ich glaube, dass wenn solche Dinge vermittelt werden, dass es einen Einfluss hat auf unser Leben, es kann einen Einfluss bis auf die Gesellschaft haben. Und ich sehe hier auch einen großen Mangel in unserer Gesellschaft, das sage ich nicht als Vorwurf, aber ich sehe einen großen Mangel, der auch mit diesem Thema zu tun hat. Wir lesen heute einen Text auch wieder von Jesus aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Und ihr könnt schon mal ein bisschen rätseln, naja, ich habe es auch unterstrichen. Wo steht hier überhaupt was von Hölle? Denn das Wort Hölle taucht hier nicht auf. Aber es geht darum. Jesus zog auf dem Weg nach Jerusalem durch die Städte und Dörfer und lehrte. Jemand fragte ihn, Herr, werden nur wenige errettet werden? Er erwiderte, die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten, Herr, öffne uns doch. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Ihr werdet sagen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast doch in unseren Straßen gelehrt. Da wird er entgegnen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Fort mit euch, die ihr böse und ungerechte Dinge tut. Dann wird lautes Weinen oder Heulen, sagen auch viele Bibelübersetzungen, dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen ertönen, denn ihr werdet Abraham, Isaak, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sehen. Ihr aber werdet hinausgeworfen. Dann werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Und macht euch eines klar, manche, die jetzt gering geachtet sind, werden dann geehrt sein und andere, die jetzt geehrt werden, werden dann gering geachtet sein. Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Ich habe heute die Neues Leben Bibel hier ausgewählt. So, was war der Hintergrund, als Jesus das sagte? Also erstmal nochmal, was war die Situation? Was war der Kontext? Und der Kontext war vor etwa 2000 Jahren in Israel und um ihn herum waren Juden. Und das ist auch erstmal wichtig zu verstehen. Und viele von den Juden, die ja gelehrt wurden, ich sag mal unser Altes Testament, ihre Bibel damals zu lesen und zu hören, regelmäßig in der Synagoge, da gab es einen Text aus dem Propheten Micha und das ist ein Stück weit der Hintergrund, denn in diesem Text, in Micha 4 ist das, geht da aus Zeitgründen nicht tiefer rein, aber da ist so von einer endzeitlichen Wanderung der Völker die Rede und wo es letztlich zu einem Festmahl geht am Tisch des Herrn. Also müssen wir uns das so vorstellen, vielleicht ein Schloss, ein reicher Herr, es gibt ein Festessen und die Völker pilgern dahin und sind eingeladen und kommen dahin und freuen sich darauf. Das ist ein bisschen der Hintergrund und nun sagt Jesus hier ja recht knackige Worte zu seinen Leuten damals. Also die Frage war ja schon mal sehr gut, werden eigentlich wenige errettet? Ich meine, diese Frage ist bis heute übrigens eine Frage, auch in manchen christlichen Kreisen. Wie ist das eigentlich? Und jetzt wird Jesus eben sehr deutlich. Und ich glaube, das ist notwendig. Ich sage mal schon direkt ein Stück weit wegen dem Herzenszustand und wegen der Einstellung Jesus gegenüber. Denn das ist das A und O damals und auch das A und O heute. Die Einstellung zu Jesus, die wird darüber entscheiden. Er sagt zu ihnen, die Tür ist eng. Oh, okay. Wollen wir später mal anschauen. Was heißt das eigentlich, die Tür ist eng? Er sagt, bemüht euch hineinzukommen und er sagt dann aber, dass manche es nicht schaffen werden und die dann sagen werden, aber wir kennen dich doch, wir haben dich doch essen und trinken sehen in unseren Straßen. Also das jetzt mal ganz wörtlich gesehen, war ja damals so. Das war damals. Damals haben sie Jesus gesehen. Er hat gegessen, er hat getrunken, er war in den Straßen, er war wahrnehmbar, er war zu sehen. Und ein bisschen der Hintergrund ist jetzt hier, dass viele eben dachten damals in Israel, naja, wir gehören schon mal auf jeden Fall dazu. Also wir sind das Volk Gottes. Wir gehören dazu, wir haben Abraham und Isaak, das sind unsere Stammväter, wir haben die Tora, wir haben das Wort Gottes, also wir gehören mal auf jeden Fall dazu. Und Jesus kennen wir doch, der ist doch hier durch unsere Straßen gegangen. Und Jesus macht hier irgendwie deutlich, na, das ist nicht der entscheidende Punkt, um bei diesem Festmahl teilzunehmen. Das ist nicht der entscheidende Punkt, ob man Jesus irgendwie mal wahrgenommen hat, etwas über ihn weiß oder sagt, doch, den kenne ich doch irgendwo, habe ich Infos drüber. Nun, mit ihm jetzt durch die Straßen zu gehen, können wir so nicht mehr. Aber Jesus sagt, es gibt hier doch eine andere Qualifikation und er bringt jetzt hier einen Begriff rein, der damals den Hörern auch nicht so unbekannt war. Das laute Weinen und Zähneknirschen, das war eine Redewendung damals, das Heulen und Zähneknirschen. Und diese Aussage haben wir mehrfach von Jesus. Deswegen habe ich es auch ausgewählt. Es ist also nicht so eine einzelstehende Aussage. Sie ist 6-mal im Matthäus-Evangelium und eben einmal hier im Lukas-Evangelium. Jesus hat diese Aussage mehrfach gebraucht. Und was ist eigentlich darunter zu verstehen? Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe bei Google eingegeben Zähneknirschen. Da könnt ihr euch vorstellen, was dann wohl kommt. Also dann kommen seitenweise Empfehlungen über Beißschienen, ja. Also so manche kennen das vielleicht, wenn man nachts mit den Zähnen knirscht, ist das ja nicht so gut für den Kiefer, vielleicht auch nicht für den Ehepartner, von der Lautstärke her. Dann kommen also diese medizinischen Empfehlungen von Beißschienen, aber das ist ja hier natürlich gar nicht gemeint. Sondern das Heulen und Zähneknirschen ist ein Ausdruck dafür, dass man wütend ist und ohnmächtig und traurig und entsetzt letztlich über Entscheidungen, die man getroffen hat oder wichtige Entscheidungen, die man nicht getroffen hat. Das ist hier eigentlich der Punkt. Es hat etwas mit Reue zu tun und es hat etwas damit zu tun, dass man es verpasst hat. Ja, es ist ja so, wenn man etwas erlebt, was einem nicht gefällt, der erste Reflex, also ich sag's mal so, ich kenn's von mir, der erste Reflex ist, warum hat der das gemacht? Ja, ich hatte mal einen kleinen Mofa-Unfall, als ich Teenager war und das fand das im Nachhinein nochmal so interessant, also noch während der Unfall passierte, mir ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, war sofort der Reflex, boah, warum hat der andere das gemacht? Also ganz am Ende war schon irgendwie klar, dass ich auch schuldig war. Und wenn es also dazu kommt, dass man nicht mehr irgendwo einem anderen die Schuld geben kann, wenn der Reflex nicht mehr funktioniert, dann kommt es zum Heulen und Zähneknirschen. Wenn das nicht funktioniert, wenn man nicht sagen kann, ja, aber wegen dem und wegen der und ich kann ja nichts dafür und so weiter. So, das ist Zähneknirschen. Es sind harte Bilder für die drohende Möglichkeit, dass der Mensch seinen Lebenssinn völlig verfehlt. Anderes Zitat, es ist der Zustand der endgültigen Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und aus seinem Segen. Luther hat darüber gepredigt, es war üblich, dass darüber gepredigt wurde vor Jahrhunderten und wir sind halt in einer Zeit, wo man das versucht zu umgehen, diese so wichtige Wahrheit. Es gibt die Möglichkeit, es zu verpassen. Das Heulen hat übrigens mit Totenklage zu tun, vom Begriff her. Ja? Man weint über einen Menschen, der verstorben ist. Das ist ja ist kulturell bei uns nicht so stark, aber in anderen Kulturen bis heute gibt es das, dass man die Totenklage abhält, dass man weint über den Verstorbenen, eine Art der Trauer. Also wir haben hier die Trauer und wir haben hier die Wut, weil Menschen erkennen, oh, ich hatte eine Chance und ich habe sie nicht genutzt. Ich habe damit gespielt oder ich habe gedacht, das kann ich ja irgendwann noch klären. Und es führt halt zu tiefen Selbstvorwürfen und zu einer verbissenen Wut. Und es hat auch mit belastetem Gewissen zu tun und so weiter. Jesus sprach davon, wie ich gesagt habe, mehrfach. Es ist möglich zu sagen, so jetzt möchte ich da nochmal dazustoßen. Und es heißt, nein, jetzt ist die Tür zu. Der Zeitpunkt ist vorbei. Es geht nicht mehr rein. Ich weiß, dass es unpopulär ist, das zu sagen. aber ich finde es noch fataler, es nicht zu sagen, wenn es denn so ist. Und ich beziehe mich auf die Worte von Jesus. Letzte Woche hatten wir uns das ja angeschaut, dass es kein Gegensatz ist, wenn es Liebe gibt, dass es dann auch Strafe gibt. Oder zumindest Konsequenzen, und eine Konsequenz ist die Strafe. Wer die Predigt letzte Woche nicht gehört hat, kann das ja gerne auf YouTube nachhören, da ist es zu finden. Und ich will jetzt einmal kurz so das Fenster aufreißen mit zwei Bibelstellen. Wie sieht denn eigentlich der zukünftige Platz aus, wo jeder von uns und wo jeder Mensch am Ende landet? Bitte einmal die nächste Folie. Offenbarung 20. In Offenbarung 20, Vers 11 heißt es: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und ich sah die Toten vor Gott stehen, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Nicht schwer zu verstehen, finde ich. Hier haben wir einen Text, den Johannes empfangen hat von Gott, der aber auch auf dem basiert, was Jesus gesagt hat in Matthäus 25 und so weiter. Ist alles eine Linie. Also am Ende steht jeder Mensch vor einem großen weißen Thron, und der darauf sitzt, ist natürlich Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, und die Toten werden vor Gott stehen, also jeder. Ja? Jeder wird vor Gott stehen. Hier steht bewusst die Toten, weil manche Menschen sich ja gerne so ein Weltbild zurechtzimmern, dass sie sagen, naja, wenn ich tot bin, ist ja alles vorbei. Nein, es ist nicht alles vorbei. Jeder wird am Ende des Lebens, also wenn er stirbt, vor Gott stehen. Und die Toten wurden gerichtet, Gott ist der Richter, auch Jesus ist übrigens der Richter, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Also das heißt, unser Leben ist vor Gott bekannt, es ist transparent vor ihm, ob wir das wollen oder nicht, und jeder Mensch wird beurteilt nach dem, was er getan hat. Und auch das ist kein großes Geheimnis, was kann das denn sein, wie werde ich denn beurteilt? Nennen wir nur kurz die 10 Gebote, und die 10 Gebote, dann weißt du schon, du sollst nicht lügen, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen und so weiter, du sollst nicht neidisch sein und vor allen Dingen, du sollst Gott ehren, den wahren Schöpfer Gott. Danach wird es beurteilt, es wird sehr gerecht sein, es wird ganz fair sein. Niemand wird verurteilt, wenn er nie gesündigt hat. Aber wer gesündigt hat, wer die Gebote Gottes gebrochen hat, der wird gerichtet und wird dann an einen Ort kommen. Letztes Mal haben wir die Gehenna angeschaut, diese Müllkippe vor den Toren Jerusalems, und heute haben wir diesen Aspekt, Jesus gebraucht also mehrere Bilder, diesen Aspekt von Zähneknirschen und Heulen, dass man es verpasst hat. Nun, ich kann das nur predigen und nur sagen, weil es einen Ausweg gibt. Über diesen Ausweg will ich nicht schwerpunktmäßig predigen, das predigen wir eigentlich fast immer. Aber manchmal ist dieser Ausweg, der nämlich Jesus Christus heißt, für uns so gewohnt, so gewöhnlich geworden, und dass es doch zu einer Haltung kommt, naja, ist schon alles nicht so schlimm, wie ich lebe, weil ich habe ja Jesus. Aber dann hat man wirklich das verpasst. Weil Jesus ist nicht jemand, mit dem man spielt, was diese Dinge angeht. Wo die Leute gesagt haben, ja, aber wir haben dich doch gesehen, wie du gegessen hast und getrunken und auf den Straßen, wir haben dich doch gesehen. Es gibt so eine ähnliche Aussage von Jesus, da ging es auch um Johannes den Täufer, und da sagt Jesus zu ihnen, naja, am liebsten hättet ihr doch gehabt, wie es bei Kindern manchmal ist, dass ihr auf der Flöte spielt und wir tanzen nach eurer Flöte. Ja? So, ihr flötet und dann flötet ihr ein lustiges Lied und dann sollen wir dann lustig tanzen und dann spielen wir ein trauriges Lied und sollt ihr traurig spielen und so. Ja? So für Kinder oder für Schauspiel ist es ja alles in Ordnung. Aber Jesus macht hiermit klar, weder Johannes der Täufer noch er selbst tanzt nach der Pfeife der Menschen. Nein, sie tanzen nicht nach der Pfeife der Menschen, sie sind gesetzt. Also, und ich gehe mal wieder ganz zu Jesus, Johannes war ja der Vorläufer, der halt angeklagt wurde von den Menschen. Was ist das denn für einer? Der isst nur Heuschrecken und läuft da in so einem Sack rum und so asketisch und so und predigt uns hier von Gott. Und zu Jesus haben sie das Gegenteil gesagt. Oh, der ist mit den Sündern zusammen, ja, und der trinkt Wein und isst bei Festmahlen dabei, begibt sich mit Menschen ab, die doch, das tut man doch nicht mit solchen Menschen. Also wie man sieht, der Mensch, ja, so das gefällt ihm nicht, das gefällt ihm nicht, und am liebsten sollen alle nach der Pfeife tanzen. Und hier ist schon der springende Punkt, hier ist schon ein bisschen der Punkt, worum es im Kern auch geht, dass Jesus sagt, nein, ich tanze nicht nach eurer Pfeife, es wäre besser, es wäre andersrum, ihr müsst nicht nach meiner Pfeife tanzen, aber ihr solltet erkennen, dass ich der Herr bin. und dass es gesund ist, wenn sich das Leben um Jesus dreht und nicht, dass man Jesus ein Stück weit einbaut in sein Leben als so ein Add-on, dann ist es vom Grund weg falsch. Nun, die, die Jesus erkannt haben und an Jesus glauben und ihr Leben ihm gegeben haben, ihr Leben, das ist das, was wir in jeder Taufe hier feiern. Ich gebe mein Leben Jesus. Was ist mein Leben? Alles. Es ist alles. Es ist die schlimme Vergangenheit, es ist die Gegenwart, schlimm oder nicht. Es ist die Zukunft. Ich gebe alles. Ich gebe alles, was ich besitze und was ich habe. Alle meine Beziehungen, alle meine Entscheidungen. Ich gebe alles Jesus. Er ist der Herr. Er ist der Chef, er ist der Boss, er ist der Bestimmer meines Lebens. Das kann ich so von ganzem Herzen predigen, weil er gut ist. Sonst könnte ich das nicht predigen. Aber er ist gut. Er macht das Leben gut. Aber übrigens nicht immer leicht. Das haben wir manchmal verwechselt. Er macht es nicht immer leicht. Das ist was anderes. Aber er macht es gut. So, die, die Jesus als Ausweg gefunden haben, bitte die nächste Folie. Wo geht's dahin? Das ist schon mal schön zu wissen. Hier, das ist ja auch am Ende der Bibel, macht auch ganz viel Sinn, wobei auch Jesus schon da natürlich von gesprochen hatte. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, das ist unser Himmel und unsere Erde, ist erster Himmel und erste Erde, waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Okay, schieb alles beiseite, dass du gerne schwimmen gehst im Ozean und so. Das ist jetzt hier nicht gemeint. Das Meer steht hier bildlich für das Böse. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Neuer Himmel, neue Erde, Gott wohnt mitten unter uns. Deswegen brauchen wir dann keine Gemeinde mehr, wir brauchen keine Tempel mehr wie damals. Er selbst ist die Gegenwart Gottes, er ist Gott, er ist in der Mitte. Dort leben alle Menschen mit ihm, die ihn als Herrn angenommen haben und die Vergebung ihrer Schuld haben, die Auslöschung ihrer bösen Werke haben durch die Gnade von Jesus, durch das Kreuz, was wir auch heute besungen haben. Christus ist unser Lohn. Also, das ist der positive Zielpunkt. Ja. Das ist, was wir landläufig Himmel nennen. Geht's in den Himmel oder geht's in die Hölle? Das sagen wir meist so. Das kann man noch ein bisschen differenzieren, aber wir lassen das mal heute so stehen. Hier der Endpunkt, ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine Versöhnung mit Gott, ein Leben miteinander mit heilen Menschen. Und warum heile Menschen? Weil alle sich festgemacht haben an dem Erlösungswerk von Jesus am Kreuz. Herr, ich schaue auf dein Wunder, haben wir auch heute wieder gesungen. Und ich erwarte deine Wunder. Wisst ihr, was das größte Wunder ist? Jesus hat es mal gesagt, als sie ihn gebeten haben, Jesus, tu mal Wunder. Ja? Tu mal Wunder. So ungefähr war das. Wir flöten und du machst jetzt ein Wunder. Ne? Wieder so dieser selbe Ansatz. Und Jesus hat manchmal Wunder getan, sichtbare Heilungswunder, Befreiung. Aber er hat auch mal entschlossen gesagt, ich mache jetzt kein Wunder, ich tanze nicht nach eurer Pfeife. Aber ich sage euch, es gibt ein Wunder und das ist das entscheidende Wunder. Und das ist das Zeichen des Jona. Zeichen des Jona. Gut, was war Jona? Das haben die damals ja auch verstanden. Jona war ein Prophet Gottes, sogar ein Ungehorsam erstmal, aber Gott hat ihn hingekriegt. Und Jona war 3 Tage im Bauch eines großen Fisches, eines Wales, wie auch immer. Aber er ist daraus errettet worden und Jesus deutet hier an, was wir alle wissen, was wir Karfreitag feiern, was wir dann auch feiern Ostern, Tod und Auferstehung Jesu, dass Jesus 3 Tage, am 3. Tag auferstanden ist. Das ist das Zeichen des Jona und er sagt, das Wunder, das werde ich euch geben. Also uns hat er es schon gegeben, aber damals seinen Zeitgenossen hat gesagt, das ist das Wunder, das ist das größte und wichtigste Wunder und das gebe ich euch. Und das ist das alles Entscheidende. Also die, die diese Erlösung annehmen, Christus annehmen und das auch sich bemühen, tagtäglich zu leben. Ja? Das Leben Jesus geben heißt immer. Ja? Und das Gute ist, wenn wir es nicht so geschafft haben, und das ist normal, bitten wir um Vergebung und wir folgen ihm wieder nach. Wir tun, was er sagt. Dann ist das unsere Zukunft. Das ist Destiny. Das ist unser Schicksal. Das ist, wo es hingeht. Und das ist so großartig. Ich freue mich schon so darauf, ja. Randbemerkung, ich glaube, es wird auch Tiere dort geben. Und ich gestehe, ich kann mit Tieren nicht gut umgehen, habe ich nicht gelernt. Also früher mal kleine Haustiere und so, so ganz kleine, ne? Aber irgendwie denke ich, weiß ich nicht, vielleicht werde ich dann da, neuer Himmel, neue Erde, da nochmal was lernen. Und ich glaube, dann sind die Tiere ja auch alle ganz prima, ne? Da haben wir ja dann die komplette Erlösung. Gut, aber zurück, die nächste Folie nochmal. Zähneknirschen und lautes Weinen. Ihr werdet Abraham, Isaak, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sehen, ihr aber werdet hinausgeworfen, sagt er zu den Hörern damals, die mit ihm sprechen. Ich glaube übrigens, dass das ein bisschen so ist wie bei Jona. Denn bei Jona war es auch so, dass Jona dachte, Gott, du bist so und deswegen habe ich da keine Lust drauf. Und dann war er ungehorsam, aber Gott hat es geschafft, ihm zu zeigen, dass Gott gut ist, dass er die Menschen liebt und dass Jona auch im Einklang mit dem Willen Gottes kam. Ich kann mir vorstellen, dass diese drastische Rede von Jesus hier auch dazu gedacht war, die Zeitgenossen, mit denen er damals sprach, aufzuwecken und zu sagen, Leute, da geht's eigentlich hin, aber ihr habt noch eine Chance. Aber wenn ihr die Chance nicht ergreift, geht's dahin. Und er sagt, Abraham, Isaak, Jakob und die Propheten werdet ihr im Reich Gottes sehen, ihr aber seid nicht dabei. Das waren ihre Vorbilder und für uns sind es in gewissem Sinne auch Vorbilder und ich finde das so tröstlich. Abraham, Isaak und Jakob, über die wissen wir ja einiges, das steht ja in der Bibel. Über die wissen wir ja so einiges. Warum sind die im Reich Gottes? Warum sind sie bei dem Festmahl dabei? Ja, weil das so heilige Leute waren, die nie einen Fehler gemacht haben, oder? Nee. Wir lesen ja ihre Lebensgeschichte im Alten Testament. Die haben ja richtig dicke Fehler gemacht. Ja, der eine hat seine Frau verleugnet und gesagt, nee, das ist gar nicht meine Frau. Der eine hat andauernd getrickst. Ja, Jakob hat andauernd getrickst und hatte Angst um sein Leben und Gott hat ihn gerettet. Was zeichnet denn diese drei aus? Nun, dass sie letztlich auch durch die Brüche ihres Lebens, durch das Versagen hindurch, doch dann durch die Gnade Gottes zurückgekehrt sind zu Gott. Doch ihr Herz wieder untergeordnet haben Gott. Und dann den Weg Gottes weitergegangen sind. Das ist so tröstlich für uns. Weil niemand kommt in die Hölle, weil er mal einen Fehler macht, sondern man kommt in die Hölle, wenn man nicht bereit ist, Gottes Angebot anzunehmen. Gottes Angebot bedeutet auch Wiederherstellung und Heilung und Lernprozesse und Gnade und all das. Und die Propheten werdet ihr da sehen. Und ihr werdet noch viel mehr Menschen dort sehen. Gut, das war damals für die Leute ziemlich wichtig, weil viele haben so die Einstellung gehabt, naja, nur Israel wird errettet, ne? Nur die Juden. Also wir sind das erwählte Volk, wir sind besonders. Und die anderen sind die Heiden, die sind unrein. Also das ist der Zusammenhang hier. Jesus schockiert sie und sagt, nein, nicht nur Israel, Gott wird die ganze Welt retten. Das war für die damals echt krass und das ist für uns der Trost. Und ich möchte an dieser Stelle etwas einfügen, bitte die nächste Folie, Römer 11, etwas kurz einfügen hier, weil wir auch wieder in einer Zeit leben, wo es Antisemitismus gibt, ja? wo dieser schlimme Geist, ein rassistischer Geist, der sich gegen Gottes Volk richtet, auch wieder sein Unwesen treibt und ja, sogar in unserem Land, wo wir doch die schlimmste Geschichte erlebt haben damit. Und deswegen kurz, wenn Jesus damals sagt, ihr seid nicht dabei, aber ihr werdet Abraham und so sehen, okay, wie ist das jetzt? Ist es das verworfene Volk oder ist es das Volk, was immer noch von Gott gewollt ist und wo Gott einen Plan mit hat? Ich mute euch noch mal ein bisschen Text vor, weil ich lese es mal. Römer 11, Abvers 11. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Hintergrund? Es gab etliche zur Zeit von Jesus, die haben ihn als Jesus nicht angenommen. Die haben es abgelehnt. Übrigens schon mal direkt gesagt, warum? Ich glaube, es war das harte Herz. Ich glaube, es war ein unbußfertiges Herz. Ich glaube, es war ein Herz, was sagt, letztlich, wir wollen keinen über uns haben, der uns sagt, dass er der Chef ist und wo es lang geht. Ich glaube, dass das der tiefste Grund ist. Und wenn wir das als tiefsten Grund anerkennen, das ist nämlich die enge Tür aus unserem Ausgangstext, dann sind wir alle mit im Boot. Dann können wir alle davon lernen. weil sie sich von Christus abgewandt haben. Nie und immer, weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Und das sind wir. Hallo, wir sind dabei, wir sind eingeladen. Auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Unsere Aufgabe als Christen ist es, im positiven Sinne Juden, Israelis, die Gott noch nicht kennen, die den Messias noch nicht erkannt haben, anzureizen, ihn zu erkennen. Sie sollen an den Christen sehen, wie wunderbar es ist, mit ihrem Gott zu leben. Da können wir uns alle mal bemühen und dabei sein, okay? Dass wir das tun. Bedenken wir aber, welchen Segen schon die ablehnende Haltung und die Schuld Israels allen anderen Völkern brachte. Wie groß wird erst der Segen sein, wenn das ganze Israel für Christus geworden ist? Das ist auf dem Weg. Es gibt nicht ganz viele, aber es gibt immer mehr messianische Gemeinden in Israel, die Jesus als ihren Messias anerkennen. Und mit denen sind wir eins. Denen von euch, die keine Juden sind, möchte ich sagen, ich bin stolz darauf, dass Gott mich als Apostel, das schreibt ja der Paulus, gerade für die nichtjüdischen Völker berufen hat, um ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Vielleicht eifern dadurch auch einige aus meinem Volk eurem Beispiel nach, sodass sie noch gerettet werden. Denn kam es schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte. Wie herrlich muss es sein, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet, dann werden die Toten zu neuem Leben erwachen. Also die geistlich toten Juden, Israelis, die Christus noch nicht als ihren Messias angenommen haben. Das ist ein kleiner Einschub, weil mir das wichtig ist. Jetzt nochmal wieder zu Lukas 13, die nächste Folie. Es ist nochmal derselbe Text. Die Tür zum Himmel ist eng, bemüht euch hineinzukommen. Viele werden es versuchen. Ich kenne euch nicht. Böse und ungerechte Dinge. Das Heulen und das Zähneknirschen passiert dann, wenn wir die enge Tür nicht nehmen. Wenn wir das Angebot dieser engen Tür nicht annehmen. Nun kann man sich ja fragen, warum ist die Tür denn eng? Es passt doch nicht zu Gott. Gott hat doch ein weites Herz. Er ist doch groß. Warum ist die Tür denn eigentlich eng? Ich glaube, aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, wenn eine Tür eng ist, das kennen wir alle, dann kannst du nicht zu zweit da durchgehen. Ja? Wenn die Tür eng ist, kannst du nicht zu zweit durchgehen. Dann ist es gut, wenn man das so vielleicht merkt und sagt, bitteschön, Vortritt, darfst jetzt durch und ich gehe dann auch durch. Okay. Und das heißt, in das Reich Gottes geht man nur persönlich rein. In das Reich Gottes kann man nicht als Gruppe reingehen. Ja? Kann man auch nicht sagen, ja okay, ich gehe so mit dir. Ja? So letztlich kommt der Punkt der Entscheidung zu sagen, ich gehe da durch, ich entscheide mich dafür. So wie das ja auch mit der Taufe der Punkt ist. Wir machen ja keine Gruppentaufen. Wir sagen ja nicht, wir taufen mal hier eine Großfamilie, ja, weil einer von denen hat gesagt, Jesus ist gut und dann taufen wir die jetzt alle. Nein, das machen wir nicht. Das ist eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen für Gott, weil Gott hat nur Kinder. Er hat keine Enkelkinder, so schön Enkelkinder sind, ja, aber es ist eine persönliche Beziehung mit Gott. Und warum ist es noch eng? Und meine These ist, wegen unserem harten Herz, wegen unserem so starken Autonomiestreben, wegen dieser starken Haltung, mir hat keiner was zu sagen. Und so ähnlich war auch schon die erste Versuchung des Menschen. Ihr werdet sein wie Gott, hat die alte Schlange zu Adam und Eva gesagt. Ihr werdet sein wie Gott. Und wenn ich ehrlich bin, ich kenne dieses Streben in mir. Ich kenne das in mir. Und ich weiß nicht, wie du so tickst. Darf dir jemand anders was sagen? Also wenn das so ist, ja, es ist gut. Wir haben natürlich auch gelernt, und das ist ganz wichtig, ein wichtiger Entwicklungsschritt, wenn wir Jugendliche werden. Wir müssen lernen, dass wir nicht einfach immer alles tun, was die Eltern sagen. Das macht es vielleicht ein bisschen kompliziert für uns. Nein, es gibt einen Ablösungsprozess. Man wird eine eigene Person, eine eigene Persönlichkeit. Man macht nicht sein Leben lang das, was die Eltern sagen. Nein, 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 es gibt einen Ablösungsprozess, das ist ganz wichtig. Der läuft auch nicht immer reibungslos, ne? Dass alle die Kinder, die Teenies hatten oder haben, wissen das. Ne? So, auf der Ebene ist es so ganz, ganz wichtig. Aber wie ist es mit Gott? Wie ist es mit Gott, auch wenn Gott unser Vater ist? Ein ganz starkes Bild für die Realität seiner Güte und Weite und Hingegebenheit zu uns. So ist es bei Gott ganz wichtig, dass wir an den Punkt kommen und sagen, okay, du weißt es am besten, du sagst mir, dass ich tue es. Ich tue es sogar, wenn ich es noch nicht ganz verstehe, weil du sagst es, du warnst mich, du bist so viel größer. Und ich glaube, da sind wir doch an einem Zustand des Menschen, den es schon immer gab, den es aber auch in der westlichen Welt heute extrem gibt, finde ich, dieses mir darf keiner was sagen. Es wird alles kritisiert, es wird alles in Frage gestellt, wenn Leiter irgendwo was anleiten, die ihr Bestes geben, die das Beste für die Gruppe wollen. Es gibt immer Leute, die sagen, aber das will ich nicht und das will ich nicht. Es ist gut, wenn wir da durch diese enge Tür gehen und diese enge Tür heißt, ich beuge mich, ich gebe meinen Stolz ab, meinen Hybris, mein übertriebenes Autonomiebestreben. Ich werde nicht sein wie Gott, never ever. Diesen Zustand werden wir nie erreichen. Gott ist Gott und Gott bleibt Gott und wir ordnen uns ihm unter. Und wir entschuldigen uns bei Gott, wenn wir Dinge falsch machen. Gemäß seiner Liste, also seinen Vorgaben. Wir haben nicht die Aufgabe, die 10 Gebote zu ändern und anderes, was er gegeben hat, wie wir leben sollen. Und wir legen es nieder. Und wenn wir verletzt wurden von Christen oder von der Kirche oder von Eltern, wir lassen uns heilen und wir sagen, Gott, du bist Gott. Ich gehe durch diese enge Tür. Ich vertraue dir. Du kannst mein Herz heilen. Aber hier ist der Entschluss. Ich gehe durch diese enge Tür. Und wenn wir durch diese enge Tür gehen, wir nennen das ja auch Bekehrung, das kann in einem Prozess stattfinden oder an einem Tag, dann lernen wir, dass Gott gut ist. Wir lernen doch, dass Gott gut ist. Wir vertrauen ihm und wir lernen ihn kennen. Ich kenne Jesus. Jesus kennt mich. Und meine bösen und ungerechten Dinge sind am Kreuz entsorgt. Sie sind auf der Müllkippe. Ich bitte Gott um Vergebung und er tut's auf die Müllkippe. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und deswegen gehe ich auf diesen guten Ort zu, den wir eben angeschaut haben, Offenbarung 21. Und das ist Gottes Einladung für uns alle. Und dann landen wir nicht beim Heulen und Zähneknirschen, nicht in tiefer Verzweiflung, dass wir es vermasselt haben und dass es auch für immer vorbei ist. Das ist das Dramatische der Hölle. Für immer vorbei. Und ich weiß nicht, ob euch das jetzt Angst macht oder Druck macht. Ich glaube, Jesus hat damit nicht Angst machen wollen oder Druck machen, aber er hat eine Wahrheit in den Raum gestellt, die nun mal dasteht und die nun mal so ist. Und jetzt kann jeder entscheiden, welchen Weg er geht, durch welche Tür er geht und wie er sein Leben gestaltet. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Amen. Mögt ihr mit aufstehen? Herr Jesus, du wirst auch diese Welt richten. Du wirst dem Bösen ein Ende setzen. Du bereitest Wohnungen vor für alle, die sich dir völlig anvertrauen und dir folgen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich freue mich so sehr darauf, Jesus, gerade auch angesichts dessen, was auf unserer Erde momentan alles passiert. Bis dahin, Jesus, entscheiden wir uns, dir zu folgen, deinem Wort zu glauben, zu tun, was du sagst. Das ist unsere Entscheidung. Das ist unser Herz. Und ja, du wirst uns viel beibringen und du wirst uns vergeben, wenn wir dich um Vergebung bitten. Danke für diese große, weite Gnade. Aber wir wollen deine Gnade auch nicht missbrauchen, Jesus. Wir wollen nicht mit dir spielen. Ich bin so froh, dass du nicht nach unserer Pfeife tanzt, Jesus. Dann wäre wirklich alles verloren. Sondern danke, dass du der Herr der Welt bist, der wiederkommt. Mit dem wir jetzt hier schon leben dürfen und der jetzt schon unser Leben auch gut ausrichtet auf das, was kommt. Danke, Herr. Amen.